Gesundheit hören.
Und da sind Sie als Teil dieses Gesundheitssystems auch Nutznießer. Sie als Ärztin. Sie könnten ohne dieses Gesundheitssystem nicht leben.
Diese Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz haben sicherlich jetzt inzwischen ziemlich viele von euch gehört. Und bestimmt seid ihr auch schon über die ein oder andere Kritik dazu gestolpert. Wir schauen uns heute die Debatte nochmal ein bisschen genauer an. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Ne Dosis Wissen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr jeden Werktag schon ab 6 in der Früh. Eigentlich in schnellen 10 Minuten, aber wir haben gesehen, in letzter Zeit ist einfach so viel los. Und das müssen wir natürlich alles für euch gut aufbereiten, sodass wir auch heute eine kleine Spezialfolge für euch haben. Ich habe einen Gast, netterweise hat dieser ganz spontan Zeit gefunden. Aber ganz kurz nochmal zu mir. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und Redakteurin der Apothekenumschau. Wir zeichnen diese Folge am Dienstag, den 1. September um 17 Uhr auf und ihr hört sie keine 24 Stunden später, so schnell sind wir, am Dienstag, den 2. September um 6 Uhr in der Früh oder ab 6 Uhr in der Früh.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Ja, und ich habe schon angedeutet, diese Aussage, die wir gehört haben, die hat natürlich Emotionen ausgelöst. Ich formuliere es jetzt mal ganz, ganz neutral. Das hat sich alles zugetragen am vergangenen Freitag in einer RTL-Sendung, die hieß Am Tisch mit Friedrich Merz. Das war ein BürgerInnen-Dialog, der da stattfand. Und ich habe schon gesagt, wir haben auch einen Gast, der sich ebenfalls zu dieser Debatte bereits geäußert hat. Und zwar herzlich willkommen Pedram Emami. Er ist Oberarzt in der Neurochirurgie am UKE in Hamburg und Präsident der Ärztekammer in Hamburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und weil das oft früh gehört wird, fordern wir dann morgens immer auf, einen Kaffee zum Start in den Tag zu holen. Sie hatten bestimmt Ihren heute schon, ich hatte heute meinen auch schon. Um 17 Uhr trinke ich jetzt keinen mehr, aber wenn ihr sie in der Früh hört, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, da mit Kaffee zu starten. Ja, ich habe eben gerade schon gesagt, Sie sind Oberarzt, Sie kennen die Arbeit als Kliniker auch, den Stress, der damit zusammenhängt. Als Sie diese Aussage gehört haben, haben Sie sich auch gleich am vergangenen Samstag aus der Klinik mit einem Video zu Wort gemeldet. Was war da Ihr Beweggrund? Wo haben Sie da gesagt, das hat nicht Zeit bis zum Sonntag, das muss in der Pause oder vielleicht nach Dienstschluss am Samstag, das muss jetzt raus?
Das haben Sie sicherlich bemerkt, dass ich nicht der Einzige war, der an dem Tag in den sozialen Medien sich zu Wort gemeldet hat. Ich habe seitdem eine hohe zweistellige Zahl, vielleicht sogar mittlerweile über 100 unterschiedliche Userinnen und User aus dem Kollegium, und das meine ich nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch andere Gesundheitsfachberufe gehört, die sich so geäußert haben, was irgendwie für mich gezeigt hat, dass ich nicht ganz dünne Nervenstränge habe, sondern dass offensichtlich die Aussage des Kanzlers einen Nerv bei allen Leuten getroffen hat, die in diesem System arbeiten. Offen gesagt, Sie berichten ja auch sehr viel über die Reformen, die uns bevorstehen. Und wir wissen alle, dass viele Gesundheitsfachberufe und Institutionen und natürlich auch Patientinnen und Patienten von den Reformen betroffen sind. Zum Teil aber auch in den letzten Wochen und Tagen mit berechtigter Kritik an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und in dieser Phase all die Leute, die so hart an diesem System nicht nur arbeiten, sondern verzichten müssen, so wie meine Kolleginnen und Kollegen, die gerade an dem Wochenende in der Klinik waren, im Krankenhaus waren, Notarztwagen gefahren sind und so weiter, mit einer Wortwahl so tief ins Mark zu treffen, zeigt nicht nur das politische Ungeschick, sondern auch die fehlende Sensibilität darüber, was man als PolitikerIn heutzutage eigentlich braucht, um die Leute zu überzeugen, was nötig ist und was nicht. Und dass man Begrifflichkeiten benutzt, die immer wieder, das betrifft ja nicht nur die Gesundheitsfachberufe, mal sind es die Paschas, mal sind es die MigrantInnen, die mit ihrem Aussehen das Stadtbild versauen. Dieser Umgang mit der Öffentlichkeit und mit der fleißigen Bevölkerung, die dann auch noch mal als faul und mal als Lifestyle-Teilzeitarbeitende degradiert werden, scheint ein Prozess zu sein, der einen Klimax gefunden hat in dieser Aussage mit einer konkreten Berufsgruppe, die dann entsprechend, wie ich finde, zu Recht darauf reagiert. Und ist ja nicht nur zu Recht, weil ich das auch gemacht habe, sondern weil offensichtlich viele hunderte andere Kolleginnen und Kollegen das öffentlich auch gemacht haben.
Fairerweise haben wir uns auch gesagt, zeichnen wir jetzt mal diese ganze Situation noch mal ein bisschen genauer nach. Sollte es jemand nicht komplett gesehen oder mitbekommen haben, ich habe schon gesagt, das war diese Diskussionsrunde, Fernsehsendung, da fragte dann ein Familienvater relativ konkret, warum, der fühlte sich benachteiligt, auch Familien nehmen ja Kürzungen hin, warum kommen wir als Familien da in der Politik nicht weiter vor? Und dann schaltete sich eine Kinderärztin, die ebenfalls am Tisch saß, nämlich Dr. Bea Merscher, die auch auf den sozialen Medien sehr, sehr viel unterwegs ist und auch viel postet, auch politische Inhalte dazu. Und sie kritisierte sehr konkret, dass an der Gesundheit gespart wird. Noch konkreter, sie meinte, glaube ich, die Budgetierung gerade auch in den Kinderarztpraxen, was natürlich dazu führt, dass dann eben eventuell Impfungen, also das ist alles noch nicht fix, auch das müssen wir natürlich an der Stelle dazu sagen, aber dass eventuell U-Untersuchungen und Impfungen plötzlich dann nicht mehr ins Budget fallen und man da eventuell Familien und Kinder abweisen muss und sagen muss, ich bin schon voll für mein Quartal. Und daraufhin entgegnete Merz, Moment, wir haben aber die ärztlichen Budgets in den vergangenen 10 Jahren um 40% erhöht. Und dann sagte er den Satz, und den hören wir jetzt mal mit ein bisschen mehr Kontext noch, weil da gehört noch ein Teilchen vorher dazu, der große Aufreger war.
Wir geben über 500 Milliarden Euro für unser Gesundheitssystem aus. Und da sind Sie als Teil dieses Gesundheitssystems auch Nutznießer. Sie als Ärztin. Sie könnten ohne dieses Gesundheitssystem nicht leben.
Sie haben jetzt schon gesagt, Sie waren ja nicht die einzige Person, nicht der Einzige, der da so sehr schnell auch reagiert hat, auch sehr schnell gepostet hat. Haben Sie sich ein bisschen ausgetauscht mit Kolleginnen und Kollegen auch, also auch über Reels und Videos hinweg? Was war deren Eindruck? Was war Ihr erster, diese Reaktion auf diese Aussage?
Einhellig, alle empört, alle entsetzt und alle bestätigen mich in meinem Eindruck. Auch wenn es sehr impulsiv gewirkt hat, und ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen Posts, die Sie gesehen haben, war ich doch recht zurückhaltend in meinen Formulierungen. Ich habe nicht sofort zum Handy gegriffen, beziehungsweise ich habe es doch gemacht, aber erst mal um zu googeln. Ich bin ja Migrant, ich musste die deutsche Sprache auch lernen, ich bin kein Native Speaker, ob ich das Wort Nutznießer richtig verstehe. Weil meine erste Assoziation war genau das, was ich im Video sage, ich bin ja kein Parasit. Und Duden sagt tatsächlich dazu, dass der Nutznießer ein Mensch ist, der von den Leistungen anderer profitiert. Etwas, was andere erarbeiten, nutze ich, ohne etwas dazu beigetragen zu haben. Und synonym dazu wird angebracht Schmarotzer, Parasit, Abstauber. Mhm. Das heißt, auch diejenigen, die deutlich sprachkundiger sind als ein Arzt, scheinen eine negative Konnotation zu sehen in der Begriffswahl. Und die Inkompetenz, die sprachliche Inkompetenz des Kanzlers an vielen Stellen, was zur gesellschaftlichen Unzufriedenheit führt, ist genau das Kontext hin oder her. Aber die Begriffswahl am Ende doch die Leute gebrandmarkt hat immer wieder als etwas, womit sie sich nicht identifiziert haben. Natürlich kann man sagen, die Situation in den Innenstädten einer Großstadt bedürfen einer grundlegenden Veränderung. Und dazu zählt auch das Thema, wie man mit Obdachlosigkeit oder wie man mit Migration umgeht. Das ist eine Formulierung, da wäre niemand an die Decke gegangen. Aber die Hässlichkeit des Stadtbildes im Kontext ausschließlich der Migration zu sehen, das hat mich ja auch auf den Plan gebracht. Und damals habe ich ja auch ein ähnliches Video gepostet dazu. Und das ist auch in diesem Fall ja nicht anders. Man kann zum Beispiel sagen, wir sind in Bereiche gekommen, wo wir mit den bisherigen Methoden das Gesundheitswesen finanziell nicht tragen können, ohne dass das aus allen Nähten platzt. Lass uns gemeinsam überlegen, wie man das macht. Und das betrifft auch euch Ärztinnen und Ärzte mit dem, was ihr verdient. Aber ich glaube, gerade die Kolleginnen und Kollegen, die 60, 70 Wochenstunden in den Praxen arbeiten und trotzdem sich immer anhören müssen, ihr habt keine Termine frei und ihr begünstigt, keine Ahnung, Privatpatienten oder sonst was, ohne zu sehen, wie viel die tatsächlich arbeiten. Und dann wird man von dem Kanzler in der Öffentlichkeit so dargestellt, als wäre man als Kritiker der bevorstehenden Reform ja ein Parasit, der auch noch mosert und nörgelt. Das ist, glaube ich, kein vernünftiges Vorgehen in der Führung eines öffentlichen Diskurses in so schwierigen Zeiten, in denen die Leute, die gerade wenig verdienen, viel arbeiten, das Gefühl haben, dass die bürgerlichen Parteien sie nicht mitnehmen und sie nicht ernst nehmen. Und wenn Sie meinen Kommentarbereich lesen, das sind nicht alles Kolleginnen und Kollegen, die mir beipflichten. Das sind einfache Bürgerinnen und Bürger, die sagen, wir stehen auf eurer Seite, weil wir fühlen uns mit Verlaub genauso veräppelt von der Politik. Also da scheint etwas kommunikativ grundlegend schief zu laufen.
Dieses, das Nutznießer als Wort per se erstmal theoretisch nichts Negatives bedeuten muss, das kam immer wieder, das haben wir auch nachverfolgt, aber wie Sie auch schon richtig gesagt haben, und ich verstehe das ähnlich, ich habe mich da als ehemalige Klinikerin natürlich durchaus auch zurückerinnert, zumindest an meine Überstunden, die da geleistet werden, an die Nachtarbeiten, die man macht. Und dann fragt man sich natürlich schon, okay, Moment, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich das System aussauge aktiv. Habe ich auch gesagt, das hat aber eigentlich einen Beigeschmack und das hat... Der Klang ist irgendwie der falsche. Ähnlich saß tatsächlich auch der Marburger Bund, ganz offizielles Statement. Da hieß es, hier wird medizinische Versorgung auf den Preis reduziert. Ja, da geht es einfach nur um, wie viel wird hier wo verdient. Insgesamt als Zusammenfassung dann, das wertet die Arbeit ab, verdreht die Verhältnisse. Also die haben das ähnlich negativ auch interpretiert. Und ich hatte auch gesehen, sie hatten ja im weiteren Verlauf dann tatsächlich aber auch nochmal Bezug genommen auf die 500 Milliarden, die ihr erwähnt, ne, die da ja reinfließen, und haben das ein bisschen auseinandergenommen, also auseinanderklamüsert, sage ich jetzt mal, also einfach nur aufgeteilt, was denn da eigentlich alles dazugehört. Das sind nämlich natürlich mitnichten nur in Anführungsstrichen, sage ich jetzt, die Gehälter, sondern da ist natürlich ein großes, ganzes Paket, das ist das Gesundheitssystem, was er da finanzieren muss, natürlich als Bund. Irgendwoher muss das Geld kommen, das haben sie, fand ich, sehr gut aufgefächert, was da eigentlich alles sonst noch dazugehört. Weil man natürlich sonst den Eindruck gewinnt, naja, Moment, wir haben euch ja die Gehälter erhöht und jetzt beschwert ihr euch noch darüber.
Ja, also wir haben etwa 500.000 Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Wenn man sagt, 500 Milliarden wird da ausgegeben und sie sind die Nutzer, dann würden die Leute vielleicht einfach 500 Milliarden durch die 500.000 Ärzte teilen und denken, das sind unsere Gehälter. Das ist mitnichten der Fall. Deswegen muss man natürlich Kontext geben und sagen, da sind Medikamente drin, da sind Heilmittel drin, da sind Hilfsmittel drin und das ist natürlich auch der große Block des Verwaltungswesens drin. Da sind die Eigenkosten der Krankenkassen drin, der medizinische Dienst wird davon finanziert. Die ganzen Qualitätssicherungsinstrumente werden darüber finanziert und. Und wenn Sie bedenken, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel der Arbeitszeit des Personal im Bereich der Gesundheitsfachberufe, also nicht die Verwaltungsleute, Ärztinnen, Pflege, MTAs etc. pp., dass dieses spezielle Personal zur Patientenversorgung etwa ein Viertel bis zu einem Drittel der Arbeitszeit auch mit Verwaltungsaufgaben verbringt, zu dem, was die Verwaltung selbst kostet, dann muss die Bevölkerung auch eine Idee davon haben, wohin die Gelder fließen. Man kann natürlich Arztbashing betreiben. Natürlich kann man sagen, vor 5 Jahren haben wir die Pflege beklatscht. Heute sind die nur Nutznießer eines sozialen Systems. Man kann sich das sprachlich so einfach machen in der Diskussion. Der Realität entspricht das aber in keinster Weise. Und vielleicht ein kleines Sätzchen auch zur Definition. Natürlich beziehen wir unsere Gehälter oder auch die Vergütung im ambulanten System aus einem sozial zusammengestellten Topf. Aber am Ende des Tages bin ich ein einfacher Angestellter. Auch jemand, der ein Auto zusammenbaut, am Fließband arbeitet, ist ja nicht der Nutznießer der Autoindustrie, sondern ein Leistungserbringer innerhalb der Autoindustrie. Und genauso muss man sehen, wir sind Leistungserbringer, wir sind sogar leistungstragende Grundpfeiler des Gesundheitswesens. Nicht die Leute, die von irgendeinem Geschäft profitieren. Und das ist auch ein Kernpunkt des Problems, was zeigt, mit welchem merkantilen Auge man mittlerweile auf die Gesundheit der Leute guckt.
Was auch immer wieder in dieser großen Debatte jetzt, die da ja angestoßen wurde, gleichzeitig auch kommt, ist das GKV-Sparpaket. Wir hatten es jetzt auch schon angesprochen, was der Bundestag beschlossen hat. Da hat mein Co-Host, mein Kollege Dennis Ballwieser, schon darüber berichtet, auch über die Krankschreibung ab dem ersten Tag. Auch das ist ja eine Debatte. Das ist, ne, das sind so Bausteine, die sich immer weiter aufbauen. War problematisch und in der Diskussion, da ist mit Sicherheit das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da gibt es ja jetzt noch mal Aussagen von Bärbel Bass, dass das eventuell doch nochmal anders wird. Aber das hat man auch in der Sendung, um da nochmal drauf zurückzukommen, gemerkt. Denn Bea Märscher warf Merz ja auch in sehr deutlichen Worten vor, mit diesem Sparpaket menschenverachtende und zerstörerische Gesetze zu erlassen und da sogar seinen Amtseid zu brechen. Das war ihre Aussage. Daraufhin sah er wiederum das Maß quasi nun wirklich voll. Also das war ja so ein Schlagabtausch, der da kam. Wenn Sie jetzt an diese Neuregelung, die alle noch nicht durch sind, vom GKV-Paket denken, vom Sparpaket, gibt es da eine, die für Sie als sich als die gefährlichste darstellt, wo Sie sagen, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir da in der Versorgung unseren Standard halten können, dass wir niemanden vergessen, dass uns niemand runterfällt?
Die Frage, die Sie stellen, ist sehr vielschichtig. Es fängt schon mit dem letzten Satz an. Wen haben wir im Auge, wen verlieren wir nicht, können wir die Qualität aufrechterhalten? Wie können wir mit einem System, das wir strukturell und grundlegend nicht reformieren wollen, wo wir aber sagen, wir definieren die Leistungen anhand der Gelder, die wir zur Verfügung haben, sicherstellen, dass man die Qualität mit der Zeit nicht nur aufrecht erhält, sondern alles dem aktuellen Stand, dem modernen Medizin immer wieder anpasst. Das ist schon ein Widerspruch in sich. Die Medizin entwickelt sich weiter. Die Bandbreite der Möglichkeiten, die wir haben, erweitert sich immer weiter. Wir können heute Krankheiten behandeln, die wir vor 50 Jahren nicht behandeln konnten. Und das heißt ja nicht immer nur, dass eine Behandlung teurer wird, sondern die Vielzahl der neuen Behandlungen machen auch in der Summe ja was aus, über die Quantität. Aber ich sag mal, der Topf, den wir haben, ist über Jahrzehnte etwa 11, 12, 13% des Bruttoinlandproduktes. Das ändert sich de facto nicht. Und das muss man doch im Auge behalten. Wie soll das denn gehen? Das ist die Quadratur des Kreises. Entweder müssen wir das System grundlegend ändern, indem wir sagen, wir definieren, was wir mit dieser Summe bezahlen können, oder andersherum, wir müssen sagen, wir wollen immer auf der Höhe der Zeit bleiben, auch in der Qualität, aber da müssen wir zusehen, wo das Delta an Euro finanziert wird, woher man das Geld holt, um das zu bezahlen. Natürlich, da gehe ich auch mit der Politik konform, haben wir Reserveräume im System. Wir können vieles optimieren. Natürlich angefangen bei meinem eigenen Berufsstand und bei den Möglichkeiten, die wir zur Hand haben, Dinge pragmatischer anzugehen, die apparative Medizin in Teilen durch klinische Medizin sinnvoll ersetzen. All diese Dinge und all die anderen Sparpotenziale. Aber um auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube, dass die Reformen, die angestoßen worden sind, zwar einen vernünftigen und einen absolut berechtigten Grundgedanken haben, aber in Teilen auch miteinander und aufeinander nicht abgestimmt sind. Wir können nicht sagen, wir wollen eine Notfallreform durchführen, die zum Ziel hat, vieles, was heute im Krankenhaus sich abspielt, auf den ambulanten Sektor zu verlagern, aber zugleich sagen, die Fachärztinnen und Fachärzte im ambulanten Sektor sollen strenger budgetiert werden als bisher. Wie soll das funktionieren? Ich glaube, auch Nicht-Eingeweihte können sehen, dass es da logische Brüche gibt und dass es fehlende Abstimmungen gibt der einen Reform auf die andere Reform. Und das sind Dinge, die kann man ganz nüchtern und ganz einfach miteinander diskutieren, wenn man die Fachleute zur richtigen Zeit zu Rate zieht. Das ist der eine Aspekt, und gestatten Sie mir vielleicht einen Ausflug in die allgemeine Politik. Zur Zeit der Aufzeichnung ist die Wahl in Sachsen-Anhalt noch nicht entschieden. Aber wenn Sie mit vielen Leuten sprechen, ist der Punkt, der Sie alle bewegt, der Eindruck eines Kahlschlags im Sozialen. Und zwar im Bereich einer gesellschaftlichen Einkommensklasse, die ja nicht wirklich auf großem Fuß lebt. Und das sind die klassischen Wähler der Mitteparteien gewesen, die alle nach rechts rücken. Das heißt, das, was man übersieht, dass man offensichtlich nicht nur die Reformen so ansetzt, sondern auch die Kommunikation der Reformen so gestaltet hat, dass viele Menschen das Gefühl haben, viel mehr zu verlieren als die Leute, die eigentlich sehr viel besitzen, wie sie es eigentlich gar nicht zum Leben brauchen. Und diese, egal ob berechtigt oder unberechtigte Wahrnehmung, zeigt, dass wir wirklich klarer auf die Sprache achten müssen, vielleicht noch lieber auf die Inhalte, das sei dahingestellt. Aber wir sehen schon, wie viel wir allein schon mit der Sprache gerade dabei sind zu zerstören.
Das ist ja bei uns auch immer wieder großes Thema, Kommunikation. Das ist natürlich eigentlich viel häufiger im Kleineren der Fall, nämlich wie kommuniziere ich mit den Menschen, die mir anvertraut sind, als Arzt, als Ärztin oder Pflegekraft, Mensch im Gesundheitssystem. Wie bekommen wir da eine gute Kommunikation her? Aber das lässt sich natürlich auch übertragen auf die große Politik. Jetzt haben wir diese Welle der Aufregung. Ich glaube, sie ebbt jetzt auch so langsam ein bisschen wieder ab. Gibt es irgendwas oder was müssten wir jetzt eigentlich tun, damit wir aus dieser Emotion etwas ziehen, damit nicht nur Empörung bleibt am Ende, damit nicht nur eben die Aufregung war und jetzt gehen wir aber alle wieder der Sache nach und jetzt müssen wir dann irgendwann auffangen, was da beschlossen wird? Gibt es etwas, wo Sie sagen, hoffentlich können wir diesen Schwung nutzen, um etwas anzustoßen, um etwas zu tun, dass sich doch eventuell die Sache, das Zünglein in die richtigere Richtung bewegt?
Also ich glaube, das, was sich ändern müsste, ist auch ein Bewusstsein in der Politik an vielen Stellen. Die Politik muss auch schauen, wer wählt sie und mit welchem Auftrag wird sie gewählt. Und ist das, was sie am Ende entscheidet, etwas, was genau diesen Menschen, die sie gewählt haben, zugutekommt oder nicht mit diesen Reformen? In der Patientenversorgung genauso wie in den anderen Bereichen. Und die Leute immer zu beschimpfen und zu sagen, ihr habt es nur nicht verstanden, weil ihr zu doof seid, das ist nicht der Weg. Ich glaube, der erste Schritt zur Entspannung müsste in diesem Fall und in dieser weit über das Gesundheitswesen und über dieses Interview hinausgehende Konfliktproblem von oben kommen. Das heißt, es nützt jetzt nicht, dass man sagt, ich habe doch nie gesagt, die Leute sind faul. Und zwei Sekunden später ist das Netz überschwemmt mit seinen eigenen Zitaten aus der Vergangenheit. Ich glaube, diese Politik des Leugnens und alles von sich Weisens und sich überlegen Fühlens ist keine Politik, mit der man diese Situation in den Griff bekommen kann. Und ich kann nur warnend sagen, weil man gerade an der Reaktion der, ich sag mal, eher gebildeten und privilegierten Schicht, also ich kann sagen, ich kann über mein Leben mich nicht beklagen. Ich lebe in einem Wohlstand, was sich viele Menschen wünschen und was ich auch vielen anderen Menschen wünsche. Aber wenn man schon mit der Kommunikation auch uns zur Weißglut treibt, in dieser Situation muss ein Kanzler einen Schritt sich zurücknehmen und sagen, um des Volkes willen, selbst wenn ich recht haben sollte, muss ich die Größe besitzen, zu sagen, wenn ich euch persönlich getroffen habe, tut es mir leid. Vielleicht war die Wortwahl misslungen. Inhaltlich wollte ich das und das sagen. Wenn ihr inhaltlich nochmal Gesprächsbedarf habt, lasst uns weiter miteinander sprechen. Das ist die letzten anderthalb Jahre in keinster Weise passiert. Und das ist, was die Bürgerinnen und die Bürger zu Recht auf die Barrikaden bringt. Und ich glaube, die Ereignisse der letzten 3 Tage wären ein gutes Signal, ein wichtiges Signal auch in Richtung Politik, sich selbst ihre Entscheidungswege, ihre Beteiligungswege der Betroffenen und dann auch die Kommunikation komplett neu zu überdenken und neu auszurichten. Sonst sind nicht nur die lost, sondern wir alle anderen gleich mit.
Deutliches Schlussstatement, vielen Dank dafür. An der Stelle auch von mir die kleine Ergänzung, das hatten wir auch nochmal recherchiert, aber ich glaube, das hätte man auch vorher gesehen irgendwo. Bis jetzt hat sich Merz zu dieser Debatte, die Äußerungen und die Wortwahl mit den Nutznießern ausgelöst hat und auch sein Team, nicht geäußert. Das heißt also, diese gewünschte Kommunikation und dieser gewünschte Dialog, auf den warten wir noch. Herr Emami, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch zu diesem aktuellen Anlass. Ich hoffe, wir sprechen uns nochmal wieder, vielleicht zu einem etwas besseren und schöneren Anlass. Das würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Aber ganz wunderbar, dass Sie bei uns waren.
Danke für die Einladung und ich freue mich auch auf bessere Zeiten.
Tja. Mehr kann man dazu jetzt leider in dieser Situation auch nicht sagen. Aber wenn ihr sagt, ich würde da gerne nochmal genauer nachhören, um was es denn eigentlich bei dem Sparpaket und bei dieser Krankschreibung ab dem ersten Arbeitstag geht, hatte ich ja schon erwähnt, da hatten wir ebenfalls 2 Spezialfolgen zu, und zwar am 7. und am 11. Juli. Die Links packen wir euch jeweils dazu in die Shownotes. Hört da einfach nochmal rein, wenn ihr sagt, die Hintergrundinfo, die hätte ich auch ganz gerne.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.
Frau Doktor, übernehmen Sie.
Wir melden uns ganz kurz, weil wir euch auf unser MeToo-Symposium am 28. September in Berlin aufmerksam machen wollen. Dort geht es um sexualisierte Übergriffe und Machtmissbrauch in der Medizin. Wir wollen gemeinsam diskutieren, Strukturen verändern und eine Kultur des Respekts schaffen. Und falls ihr euch jetzt fragt, Moment, was hat es denn damit auf sich, dann kann ich euch unsere Spezialfolge vom 13. Juli ans Herz legen. Da habe ich nämlich mit meiner Kollegin Laura Weißenburger über unser MeToo-Frühstück gesprochen. Das war quasi die Auftaktveranstaltung zum Symposium. Ich freue mich, wenn ihr reinhört, und ich freue mich, wenn sich sehr viele von euch zum Symposium anmelden.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.